Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 im spielenden Klassenzimmer. Und ich freue mich ganz besonders, heute bei mir, nicht im Studio, aber virtuell zugeschaltet, ist Ron Hild. Und wir haben einen besonderen Anlass, warum wir nochmal zusammenkommen und heute miteinander reden. Aber das wird im Laufe des Gesprächs deutlich. Ich habe nochmal geschaut und festgestellt, dass wir ja schon mal im spielenden Klassenzimmer miteinander gesprochen haben. Und das war tatsächlich ziemlich genau vor 2 Jahren. Und zwar im Dezember 23 haben wir die Aufnahme gemacht. Und jetzt nach 2 Jahren gucken wir nochmal auf die letzten 2 Jahre, vielleicht sogar auf die letzten 10 Jahre und aufs nächste Jahr. Herzlich willkommen, Ron Hild. Schön, dass du da bist.
Lieber Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder bei dir zu sein und hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest.
Ja, wir nehmen auf am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 26.12. Vielen Dank für deine kurzfristige Zeit und Feiertagszeit, die du hier spendest. Bei uns war das Fest klein und schön und bei euch?
Genauso. Das ist ja auch die Zeit der Besinnlichkeit und ich bin ehrlich gesagt auch dankbar, wenn man wirklich zu Weihnachten mal in kleiner Runde feiern kann und nicht so viel Stress, nicht so viel Impulse hat. Von daher bin ich da wirklich auch sehr froh, dass es eine kleine Runde war.
Genau. Und wir haben gestern tatsächlich das obligatorische Brettspiel ausgepackt. Das war Monkey Palace, diese Lego-Variante. Und die Kinder waren begeistert. Lass uns mal einen Blick werfen, warum wir heute zusammenkommen. Und ich habe das mal getitelt als Autorengespräch, was wir heute machen miteinander. Also kein Interview mit einem Gast, sondern wir beide gucken zurück auf fast 10 Jahre gemeinsame Autorengeschichte.
Ja, 10 Jahre klingt echt lang. Und wenn man das mal so rückblickend betrachtet, ist auch wirklich viel passiert in der Zeit. Ja, ich freue mich. Autorengespräch, weil wir beide ja auch etwas dazu beigetragen haben, worüber wir heute sprechen wollen. Und von daher freue ich mich auf den Austausch mit dir.
Genau, der konkrete Anlass ist, dass jetzt bei Kallmeier im Friedrich Verlag Link 15 Geschichte erscheint. Und das Ding, was jetzt erscheint, hat tatsächlich seine Wurzeln. Wir haben gerade eben noch mal selbst nachgerechnet beim Spieleautorentreffen in Göttingen 2016.
Das war, wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben, das stimmt. Und die Vorgeschichte ist schon ein kleines bisschen länger. Also die Idee hatte schon ein bisschen eher. Aber mit dir zusammen ist dann im Prinzip aus der Idee ein richtiges Produkt geworden. Und wenn man auch die Geschichte sich anschaut, da werden wir sicherlich gleich dazu kommen, ist da einiges passiert in der Zeit. Aber ja, 2016 gab es den ersten Berührungspunkt zwischen uns beiden zu dem Produkt oder zu der Idee, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch noch sehr gerne daran. Wir haben uns, wenn ich das richtig erinnere, in einer Kneipe getroffen und du hattest ein kleines Säckchen dabei mit kleinen Schnipseln und hast die auf dem Tisch ausgelegt und gesagt, guck mal, ist das nicht ein geiles Spiel? Und ich glaube, meine erste Reaktion war so, okay, was willst du damit machen? Ich verstehe das nicht so richtig. Und dann hat sich daraus ja was Schönes entwickelt. Weißt du noch, wie du auf die Idee gekommen bist? Und weißt du, wie du das ursprünglich genannt hattest?
Also ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob es damals schon einen Namen hatte. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir im Prinzip darüber gesprochen haben. Es ist ein Spiel zum Thema Geschichte. Ich habe ja mal Geschichte studiert. Du bist Geschichtslehrer. Und ich wollte gerne dir die Idee zeigen. Und zwar geht es darum, dass man geschichtliche Inhalte miteinander verbinden kann mit Hilfe von kleinen Symbolen und Verknüpfungen. Und das habe ich dir damals gezeigt. Und wenn ich mich richtig erinnere, warst du sehr skeptisch. Ich glaube, du hast da auch sehr viele gute Begründungen gefunden, warum dieses Tool nicht gut ist und nicht so gut funktionieren kann. Und ja, ich war da ein bisschen traurig, gebe ich ehrlich zu, weil ich fand, es war eine super Idee. Und ja, wir haben dann weiter uns dazu ausgetauscht. Ich habe es dir nochmal gezeigt. Und irgendwann war so der Punkt, da habe ich in deinen Augen gesehen, dass du eine Idee hattest, dass es irgendwie vielleicht doch gar nicht so blöd ist. Das war aber nicht mehr in Göttingen, glaube ich.
Ja, und das war nicht mehr in Göttingen. Und ich habe auch versucht, das nochmal zu rekonstruieren, weil einfach so wahnsinnig viel in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und für mich als Orientierung war es ganz hilfreich, in den Geschichtsunterrichtsblock reinzuschauen. Und da habe ich gesehen, dass wir dann im September 2017, also ein gutes Jahr später tatsächlich eine erste Version für den Geschichtsunterricht da veröffentlicht haben als Download-Version. Und zwar dann zunächst mal fürs Mittelalter und dann noch schnell zwei Sets hinterhergeschoben, weil wir noch eine relativ positive Resonanz hatten zum Absolutismus und zur römischen Geschichte. Und wir haben das Ganze dann gelabelt mit dem Begriff von Textura. Für alle die, die das jetzt nicht kennen, und jetzt reden wir schon ein bisschen drumherum, dass du da was mitgebracht hast und ich habe da drauf geguckt und wir haben was veröffentlicht. Im Rückblick würde ich sagen, das, was du mir in Göttingen gezeigt hast, das war schon ziemlich weit. Und wir haben es dann quasi nur noch gemeinsam angepasst für den Geschichtsunterricht. Aber für alle, die das nicht kennen, magst du mal kurz erklären, wie das im Kern funktioniert, dieses Textura?
Sehr gerne. Also, wie eben schon gesagt, Textura besteht eigentlich aus zwei Arten von Material. Das sind einmal Karten, die geschichtliche Inhalte zeigen. Das können also Ereignisse sein, das können aber auch abstrakte Begriffe sein, wie Königtum. Und das zweite Material sind kleinere Kärtchen, also auch haptisch kleinere Kärtchen. Da sind Symbole drauf und diese Symbole können verschiedene Bedeutungen annehmen. Wenn wir beispielsweise eine Karte mit einer Krone haben, kann diese Krone für Herrschen stehen. Das kann aber auch König bedeuten, das kann Regieren bedeuten. Das heißt, die Spielenden haben die Möglichkeit, die Symbole mit verschiedenen Bedeutungen aufzuladen. Und die Spielmechanik besteht im Kern darin, dass man die Inhalte mit Hilfe dieser kleinen Verknüpfungen verbindet. Das heißt, man legt ein Netz, was historische, geschichtliche Zusammenhänge abbildet. Das ist die Grundidee. Und was die Spielenden also hier brauchen, ist ein verknüpftes historisches Wissen. Und durch das Spielen entsteht nach und nach ein Netz von möglichen geschichtlichen Zusammenhängen.
Und ausgehend von dieser Spielidee haben wir dann auch den Namen gewählt. Ne? Dass das so eine Idee ist, Textura ist so ein verflochtenes Gewebe, könnte man sagen. Und genau das ist die Idee, dass man das mit den Inhaltskarten und mit diesen Verknüpfungskarten dann quasi hinterher auf dem Tisch liegen hat. Daher der Name. Ursprünglich.
Genau. Auch ein sehr schöner Name, wie ich finde, tatsächlich. Und das ist auch ein Name, der auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt. Textura, das klingt auch elegant.
Ja, also mir gefällt es auch bis heute gut. Manchmal ist ja so, dass man sich hinterfragt, warum hast du diesen Namen ausgesucht? Aber ist tatsächlich auch ein Name, der bei mir, bei den vielen Projekten, die wir auch gemeinsam gemacht haben, wirklich gut hängen geblieben ist. Vielleicht gerade, weil er eben die Kernmechanik des Spiels ganz gut irgendwie verknüpft und ja, weiß ich nicht. Text steckt auch mit drin. Wir haben ganz oft auch gesagt, ne, Textura ist dann die Möglichkeit, auch Erzählungen zu visualisieren, dadurch, dass da auch Bilder drauf sind. Und in den ursprünglichen Versionen, die wir ins Netz gestellt haben, da haben wir noch lizenzfreie Bilder gesucht, die wir da drauf gepappt haben. Und seitdem hat sich das ganz schön weiterentwickelt. Und der nächste Schritt war, wenn ich das richtig gesehen habe, die Teilnahme an einem Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das hat, finde ich, das Spiel tatsächlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, weil es irgendwie nicht mehr nur self-made war und irgendwie im Blog veröffentlicht.
Ja, absolut. Das kann man, glaube ich, sagen, ein absoluter Glücksfall für uns, weil wir hatten damals halt eine Idee, haben da selber so ein paar Sets gemacht, die wir auf deinem Blog zur Verfügung gestellt haben. Und was dann passiert ist, im Jahr 2017 hat die Bundeszentrale für politische Bildung einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo es darum geht, die Geschichte Polens auch in Deutschland so ein bisschen bekannter zu machen. Polen ist unabhängig geworden 1918 und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums sollte im Prinzip dieser Wettbewerb die polnische Geschichte in Deutschland ein bisschen bekannter machen. Und wir haben da die Idee Textura eingereicht und haben gesagt, wir könnten ein Spiel machen zur deutsch-polnischen Geschichte und hatten das große Glück, dass wir ausgewählt worden sind als einer der Beiträge, die sozusagen eine Förderung bekommen. Und wir hatten dann also auch die finanzielle Möglichkeit, einmal das Spiel inhaltlich auszuarbeiten. Wir hatten aber auch die Möglichkeit, Illustrationen anfertigen zu lassen, dazu vielleicht später mehr. Und wir konnten Spiele produzieren lassen. Das heißt, wir haben im Prinzip den Rahmen bekommen, eine Idee erstmals umzusetzen. Und das war ein sehr spannender Prozess, wie ich finde, und ein sehr, sehr guter. Und auch dazu später mehr. Aber das war im Prinzip so für uns der Beginn, wo Textura dann auch wirklich als Spiel das Licht der Welt erblickt hat.
Ja, und ich habe immer wieder mal eine Irritation gemerkt, dass jemand sagte, naja, warum ist das denn eine Special Edition? Und das erklärt sich ja nur dadurch, dass sie das vorher schon gedacht haben und breit für den Geschichtsunterricht angelegt hatten und auch eben selbst veröffentlicht hatten. Und das war insofern eine besondere Edition, dass sie eben die deutsch-polnische Geschichte in den Blick genommen hat. Und aus meiner Sicht waren dabei drei große Herausforderungen da. Zum einen das, was du gerade gesagt hast, halt selbst so ein Spiel produzieren, erstellen lassen, wo ich keine Ahnung von hatte und ich glaube, du zu dem Zeitpunkt auch noch nicht oder wenig. Kannst du gleich mal sagen, aber da war ich auch wenig involviert. Und das andere war dann tatsächlich, sagen wir mal, didaktisch eine große Herausforderung, wie wir in dieses Spielkonzept die deutsch- und polnische Geschichte gemeinsam reinpacken. Also welche Inhalte wählen wir aus und wie können die gut erzählt werden, so dass sie für deutsche Jugendliche, Schülerinnen und Schüler in der Schule, aber auch für polnische gut verständlich ist und spielbar ist. Und wir haben es ja dann auch in zwei Sprachen gemacht. Also da haben wir das dann übersetzen lassen. Und du hast schon die Illustrationen angesprochen. Das war für mich die dritte Herausforderung oder die große Frage. Wenn wir die jetzt selbst illustrieren können, wie wollen wir sie illustrieren? Und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, wo wir zusammengesessen haben im Taunus, in einem schönen alten Bauernhaus. Ja. Und Christian war da, Christian Opperer, der die Illustrationen gemacht hat. Und wir überlegt haben, wie soll das werden? Und wir gesagt haben, lasst uns das doch irgendwie unterhaltsam und lustig machen, ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Und wir uns super unsicher waren, ob wir das machen können, weil Geschichte immer so ein ernstes Fach ist. Und wenn du dir die Publikationen anguckst, dann ist Geschichte immer, weiß ich nicht, du hast halt die Quellen und wenn du Illustrationen hast, sind die, ja, ernst ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und da haben wir dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, lasst uns das anders illustrieren und anders herangehen und hatten, würde ich sagen, das Riesenglück, Christian bei uns im Team zu haben, der das auch kongenial umgesetzt hat, mit Ideen, die wir ihm gegeben haben, die er aber auch aufgegriffen hat und noch wirklich sehr humorvolle Details eingebracht hat, weil er selbst auch einen Zugang zur Geschichte und zur Darstellung hatte. Und das ist tatsächlich im Rückblick für mich auch das Schönste, wenn ich auf das Spiel nochmal drauf gucke, dass wir da, würde ich sagen, eine mutige Entscheidung getroffen haben und das Glück hatten, jemanden zu haben, der das auch wirklich großartig umgesetzt hat. Also ich gucke mir die Illustrationen immer wieder nochmal gerne an heute, auch mit dem zeitlichen Abstand und freue mich dann an den kleinen Details, die Christian da eingebaut hat.
Ja, absolut. Ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Und was du gerade auch so ein bisschen rausgearbeitet hast, ist ja die Tatsache, dass für das Spiel Expertise von ganz verschiedenen Bereichen zusammengekommen ist. Grundidee hatte ich. Du bist als Lehrer natürlich ein Experte, was diese ganzen didaktischen Dinge angeht. Und im Erarbeitungsprozess haben wir auch so viele Methoden und Möglichkeiten noch gefunden, wie man mit diesem einfachen Material arbeiten kann. Da hätte ich niemals dran gedacht. Also auch die Vielfältigkeit des Einsatzes, das finde ich tatsächlich faszinierend, was wir da herausgearbeitet haben. Und die Idee, dass wir im Prinzip die Illustration so ein bisschen comichaft und humorvoll machen, die kam ja auch von dir. Gerade vor dem Hintergrund, dass du gesagt hast, klassischerweise sind Geschichtsdarstellungen eher so ein bisschen ernst oder halt Quellen, die man übernimmt. Und das, was wir gemacht haben, ist im Prinzip diese geschichtlichen Inhalte, sage ich einfach mal, so aufzubereiten, dass sie unterhaltsam auch als Bild wirken. Und um die Herausforderung hier nochmal ein bisschen zu unterstreichen, die wir bei der Auswahl und auch bei der Erarbeitung hatten, wir haben ja die deutsch-polnische Geschichte von dem Mittelalter bis in die heutige Zeit betrachtet. Das heißt, wir hatten Kriege dabei, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten auch den Holocaust dabei. Und diese Inhalte einmal auszuwählen und dann auch Darstellungen zu finden, die in irgendeiner Form comichaft funktionieren, das war eine sehr, sehr große Herausforderung, die uns dank Christian Operas Umsetzung sehr gut gelungen ist, aber auch dank der Unterstützung von verschiedenen Expertinnen und Experten, die uns dabei geholfen haben, die Dinge umzusetzen. Und ich glaube, diese Expertise aus verschiedenen Bereichen, die sieht man einfach im Gesamtergebnis.
Ja, sollten wir vielleicht auch nochmal nennen, da hatten wir tatsächlich auch eine fachliche Beratung, unter anderem durch das Deutsche Polen-Institut. Also das ist jetzt tatsächlich nicht nur auf unserem Mist gewachsen, sondern wir haben das vorgearbeitet und haben es dann nochmal gegenchecken lassen. Weil das ja auch, wie du sagst, ist eine sensible Geschichte. Ja, und diese sensible Geschichte A in einem Spiel umzusetzen und dann noch mit comichaften Bildern, da war das gut, da fachlich das rückmelden zu lassen. Genau, Dr. Pick hat ja auch noch rückgemeldet und wir haben dann wirklich Experten reingeholt, die netterweise uns unterstützt haben, das zu machen. Und diese Teamarbeit, die hat sich dann auch ausgezahlt, würde ich sagen. Ich weise mal kurz darauf hin, das ist ja schon, wissen alle Hörerinnen und Hörer, aber alle Sachen, die wir jetzt nennen, stehen auch online und wer das nicht kennt, kann sich das gerne angucken. Also die Special Edition haben wir komplett online gestellt und lässt sich runterladen. Und auch diese erste Version, die wir da online gestellt haben, 2017 im Blog, das verlinke ich auch nochmal. Da kann man sich nochmal anschauen, wie sich das auch tatsächlich entwickelt hat und wie das entstanden ist. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt heute. Wir reden ja als Autoren miteinander. Wir haben das gemeinsam gemacht. Und das ist, finde ich, tatsächlich für uns, ich hoffe für die Hörerinnen und Hörer auch, spannend, da nochmal drauf zu gucken, dass so ein Projekt nicht unbedingt gemacht wird und dann abgeschlossen wird, sondern wir hier wirklich eine lange Entwicklungsgeschichte haben, die dahinter liegt. Man dann die einzelnen Entwicklungsschritte auch sieht. Und du hast das gerade schon benannt. Wir haben das als Spiel im Blog veröffentlicht und haben dann das, also zum Runterladen und Ausdrucken und haben dann die Möglichkeit gehabt, über diese Wettbewerbsteilnahme das wirklich als Brettspiel in der Box zu veröffentlichen und haben dann in der Handreichung dazu tatsächlich nicht nur eine Spielidee gehabt, sondern ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber so wie du das gerade gesagt hast, ist mir nochmal in den Sinn gekommen, dass das auch ein Schritt war, tatsächlich weg von einem reinen Spiel. Wir haben ein Spiel hinzu, wir haben Material. Was kann man mit dem Material machen? Und man kann das Material eben als Spiel benutzen. Man kann es aber auch als didaktisches Lernmaterial nutzen. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein entscheidender Schritt, irgendwie anders auf das zu gucken, was wir da in der Hand hatten.
Ja, also gebe ich dir völlig recht. Ich würde, bevor ich auf deine Frage eingehe, noch ganz kurz Grüße an den lieben Till Meyer rausschicken von Spieltrieb, weil der sozusagen der Letzte im Bunde ist, aber nicht der Letzte im Sinne von Unbedeutendste, weil Till hat uns damals sehr, sehr stark geholfen bei der Produktion des Spiels und Spieltrieb, sein Verlag, hat im Prinzip auch die Versendung der Spiele übernommen. Das heißt, auch da haben wir Expertise dazu bekommen, wofür wir sehr, sehr dankbar sind.
Und das Bauernhaus im Taunus.
Und das Bauernhaus im Taunus.
Wo wir es getroffen haben.
Der Ort, wo alles begann, möchte man sagen. Nein, aber zu dem, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das zeichnet uns in unserer Kommunikation, unserem Austausch ja auch aus, dass wir aus verschiedenen Bereichen kommen eigentlich. Und die Möglichkeit, Material verschieden einzusetzen, ist ja für Schule super wichtig. Wenn man Spiele oder Dinge für Schule entwickelt, ist ja, glaube ich, diese Flexibilität ein ganz wichtiges Kriterium, wo auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, das ist irgendwie sinnvoll. Ich kann das nicht nur auf einem Wege verwenden, sondern ich kann das in verschiedenen Kontexten nutzen. Und das ist ein Bereich, wo ich auch sehr viel von dir gelernt habe. Die einzelnen, ich sag mal, Phasen des Unterrichts, ja, erschließen neuer Inhalte, Festigung, Wiederholen von Inhalten. Und wir haben im Prinzip geschaut, wie man das Material in diesen verschiedenen Kontexten auch einsetzen kann und haben dazu eben Einsatzvarianten entwickelt, wo deine Lehrerperspektive eingeflossen ist und wo ich für mich persönlich sehr, sehr viel lernen konnte, was mir auch bei der anderen Arbeit, bei anderen Projekten wirklich hilft.
Ich finde das einen spannenden Punkt, den du gerade nennst, weil ich mir da selber unsicher bin. Ich glaube, ich würde gerne mal Mäuschen spielen oder das wissenschaftlich untersuchen lassen, und wir wissen da ja, dass einige Lehrerinnen und Lehrer Textura tatsächlich einsetzen. Und wir haben auch immer noch Anfragen, ob wir das Brettspiel verschicken können. Also ein Interesse ist halt da. Aber ich würde gerne mal einen Blick werfen in verschiedene Klassenzimmer, um zu sehen, wie Kolleginnen und Kollegen das Spiel einsetzen und ob sie wirklich diese Vielfalt der Möglichkeiten nutzen. Weil manchmal denke ich, und das kann ich aber nicht belegen, und vielleicht kann das jemand mal untersuchen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer aus der Forschung. Weil ich vergleiche das mal gerade mit einem der Projekte, die du gemacht hast. Du hast ja diese Escape-Spielreihe gemacht und die jetzt für, kannst du gleich nochmal sagen, für viele Fächer erschienen ist. Also ich erinnere mich jetzt an Latein und Geschichte und Bio. Und die bietet ja quasi, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in meiner Wahrnehmung bietet die eine Möglichkeit, eingesetzt zu werden, nämlich als fertiges Ready-Made-Spiel. Du nimmst es mit, setzt es in Unterricht und das Spiel, die Anleitung sagt dir genau, wie das Unterrichtssetting ist. Du setzt es so ein. Ich muss mir quasi als Lehrer nur das durchlesen und das dann ausgeben und dann läuft das für sich. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer so flexible Systeme, wie wir das mit Textura entwickelt haben, sich wünscht. Ich finde das super. Ich bin so ein Typ Lehrer. Ich finde das großartig. Ich setze das auch immer wieder mal, wo es passt, selbst als Lehrer immer wieder ein und mal eben zum Einstieg, mal zur Wiederholung, mal um nochmal Dinge irgendwie zu schrauben. Aber ich würde sagen, aus dem Gefühl raus, glaube ich, aber wie gesagt, da fehlt mir nochmal so ein Einblick in verschiedene Klassenräume, ist so ein Ding, wie du das gemacht hast, mit dem Escape-Spielen, einfach nochmal für Schule einfacher, schneller, zugänglicher und vielleicht von der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen auch so gewünscht.
Ich weiß, was du meinst. Ich würde, glaube ich, hier ganz kurz noch so eine kleine Differenzierung machen. Die Escape-Spiele, von denen du gesprochen hast, sind halt Spielformate, die speziell auch für den Fachunterricht entwickelt sind. Das heißt, es gibt eine Spielmechanik, die sich an dem bekannten Escape- oder Exit-System orientiert. Die Schülerinnen und Schüler müssen Rätsel lösen, Aufgaben lösen und kommen dann zur nächsten Karte. Das ist also eine sehr geradlinige Geschichte, die in der ganzen Klasse gespielt wird, in 5 Gruppen, die parallel arbeiten und am Ende alle Gruppen im Prinzip Informationen zusammenbringen, um gemeinsam die letzte Aufgabe zu lösen. Was wir bei Textura gemacht haben, ist eigentlich ein Werkzeug geschaffen. Das ist ein Werkzeug, was du in verschiedenen Formen anwenden kannst. Es gibt die Möglichkeit, das spielerisch zu nutzen, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, das in anderen Kontexten einzusetzen. Und ich glaube, dass diese Differenzierbarkeit von Textura eine große Chance ist. Aber du hast völlig recht, Lehrerinnen und Lehrer müssen vielleicht sich damit anders auseinandersetzen, weil eben verschiedene Dinge möglich sind, wie bei einem Spiel, was also einem klaren roten Faden folgt. Ja, deshalb würde ich aber, glaube ich, das an der Stelle ein bisschen unterscheiden. Textura ist per se ein spielerisches Werkzeug, wenn man es mal so formulieren möchte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich würde dann einen Aspekt hinzufügen, der tatsächlich zu meinen Highlights gehört in der Geschichte von Textura Link 15 in den letzten 10 Jahren. Da gab es ein paar persönliche Highlights. Zum einen auf der Spiel 2018 in Essen zu sein mit einem eigenen Stand und eigenen T-Shirts. Das war irre. Also ein ganz tolles Erlebnis, das eigene Spiel dort in diesen, sag mal, heiligen Hallen präsentieren zu dürfen. Dann auch mit dem Spiel rumzureisen, nach Görlitz, Berlin, das an der deutsch-polnischen Gymnasium zu zeigen, das bei der deutsch-polnischen Schulbuchkommission, die haben eine Arbeitsgruppe mit Lehrern und Lehrern, das da vorzustellen, das waren Highlights. Und jetzt kommt aber der Werkzeugcharakter, das Highlight. Was mich irre geflasht hat, war halt, dass immer wieder Leute angekommen sind, unter anderem Stefan, den du ja auch gut kennst, und sagte, den habe ich auf das Spiel getroffen. Und er sagte, guck mal, ich habe hier ein eigenes Textura erstellt. Ja, ich habe, das passte, ne, deutsch-polnische Edition passte nicht zu meinen Unterrichtsinhalten. Und ich habe das einfach mal selber gemacht und das ist super. Also da hat jemand die Spielmechanismen genommen und hat dann eben ein eigenes Set erstellt mit eigenen Bildern war ganz begeistert davon, wie das funktioniert hat. Und das unterstreicht dann nochmal diesen Werkzeugkoffercharakter, ne? Du hast nicht nur das fertige Spiel, sondern es kann sich jeder selber das Ganze erstellen oder lässt Schüler die ganzen Zeichnungen auch machen, kreativ sein, ein eigenes Set erstellen. Und das muss ich sagen, wir haben das angeboten, als wir diese Special Edition gemacht haben und haben Blanko-Formate hochgeladen, haben eingeladen, das zu ergänzen, da wo was fehlt vielleicht für den eigenen Unterricht, aber das wiederholt Menschen eigene Sets erstellt haben, uns die zugeschickt haben, uns die präsentiert haben. Ich verlinke das nochmal, gibt es auch einen schönen Beitrag zu beim Boardgame Historian. Das hat mich wirklich, also finde ich irre. Also, weil es ist so, du gibst was aus der Hand und du siehst, wie es halt aufgenommen und weitergetragen und weiterentwickelt wird. Und das ist doch irre.
Absolut. Und du hast es eben schon gesagt, wir kriegen ja aktuell hin und wieder immer noch Mails von Lehrerinnen und Lehrern, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Polen, die gerne das Spiel haben möchten. Und das ist jetzt seit Erscheinen, das ist, glaube ich, 2018 ist es erschienen, doch schon 7 Jahre her. Und immer noch kommen Mails von Leuten, die irgendwie Interesse haben. Und ich bekomme auch hin und wieder über die sozialen Netzwerke, LinkedIn oder auch mal per Foto, Bilder, wo Lehrerinnen und Lehrer Textura einsetzen. Das heißt also auch die, in Anführungsstrichen, Langlebigkeit des Instrumentariums ist auf jeden Fall da. Und vielleicht, weil du gerade von Highlights gesprochen hast, ein Punkt, den ich absolut faszinierend fand, tatsächlich, war unmittelbar nach der Veröffentlichung, dass die deutsche Botschaft in Polen das über ihr Netzwerk geteilt hat. Die fanden das so cool, dass die deutsche Botschaft das geteilt hat. Und wir haben damals innerhalb von einer Woche, ich glaube, 280 oder 300 Mails bekommen von Schulen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Polen, die das Spiel gerne haben wollten. Und das war für mich damals auch absolut faszinierend, was es innerhalb kürzester Zeit für ein Interesse ausgelöst hat. Das war großartig.
Ich erinnere mich noch an die vielen Mails. Und tatsächlich gab es damals schon DeepL. Und ich habe die Mails auf Polnisch beantwortet. Aber die kamen auf Polnisch rein. Und wir haben ja auch eben in zwei Sprachen gearbeitet und alles zweisprachig veröffentlicht. Aber dafür hatten wir halt Expertise reingeholt und hatten dann plötzlich eben, wie du sagst, Dutzende von polnischen Mails im Postfach und mussten die auch irgendwie beantworten. Und da war die KI damals schon sehr nützlich, weiß ich noch. Also ich... Ganz, ganz lustig. Ich habe so ein bisschen rudimentäre irgendwie A1 Polnisch-Kenntnisse, aber damit kann ich keine Mail schreiben. Und das war tatsächlich ganz spannend, da auch schon zu sehen, wie man da gut kommunizieren kann. Das mag nicht alles richtig gewesen sein, aber ich glaube, die Spiele sind alle angekommen und die eine oder andere Dankesmail kam dann auch nochmal hinterher, dass die Spiele dann an der Schule eingetroffen sind. Und weißt du, bei der Recherche sind mir Dinge aufgefallen, also bei der Vorbereitung für die Sendung, die ich selbst auch tatsächlich vergessen hatte. Also die Highlights sind in Erinnerung geblieben, aber diese Spielentwicklungsgeschichte geht ja noch weiter, weil wir gesehen haben, wie flexibel das ist. Und wir hatten dann Kontakt zu dem Leipziger Künstler Schwabel. Wir verlinken das auch nochmal. Und der hatte 2020 ein irre Projekt gemacht, nämlich Lieder gemacht zur DDR-Geschichte, also die er dann mit eigenen Videos illustriert hat. Also er ist grafischer Künstler und wir waren in Kontakt und haben dann quasi Unterrichtsmaterial zu diesen Songvideos veröffentlicht und da auch eben eine Textura-Version zugemacht. Ja, also das hieß Lieder unserer Heimat. Ich verlinke das nochmal, aber das ist was, ich hatte das völlig vergessen, dass wir da Textura auch untergebracht haben, weil ich glaube, das gehört zu den Kapiteln, die wenig Beachtung gefunden haben, die auch irgendwie so untergegangen sind. Aber eigentlich auch mal ganz spannend, da drauf zu gucken. Ich finde die Songs und die Videos immer noch gut. Seinen Film zum Beispiel zu 1989 setze ich regelmäßig im Unterricht ein. Der ist großartig. Ich verlinke den auch nochmal hier, wer den nicht kennt, für den Geschichtsunterricht. Finde ich den mega. Aber das ist was, was tatsächlich bei mir einfach weg war und was ich jetzt, wo haben wir das denn, was haben wir gemacht und wie hat sich das weiterentwickelt? Und hier sind wir halt hingegangen. Das fand ich ganz spannend von der Bebilderung nochmal und hatten ja, weil wir mit denen zusammengearbeitet haben, eben auch die Erlaubnis, aus den Videos Screenshots zu machen und haben dann quasi diese, ja, so seine Comiczeichnung zur DDR-Geschichte genommen und damit dann quasi die Bebilderung von Textura vorgenommen. Und ich finde ihn auch ein großartigen Künstler und auch die Auseinandersetzung mit Geschichte ist mega spannend. Ich glaube, mittlerweile macht er nicht mehr so viel Geschichtsprojekte, aber eine Weile war er da sehr, sehr fokussiert drauf, so die eigene biografische, aber auch die DDR-Geschichte und die Verknüpfung von beiden miteinander aufzuarbeiten.
Ja, du hast völlig recht. Das hatte ich auch, sage ich mal, nicht mal so richtig auf dem Schirm. Vergessen will ich nicht sagen, aber wenn du mich gefragt hättest, was haben wir alles gemacht, wäre mir das wahrscheinlich nicht eingefallen. Und vielleicht als kleine Ergänzung dazu, weil wir hier ja Textura ergänzend zu den Songs genutzt haben. Was uns ganz wichtig war bei der Erarbeitung ist ja so, dass die einzelnen Inhalte möglichst in verschiedenen Varianten miteinander kombiniert werden können. Das heißt, Textura soll kein Werkzeug sein, wo man lineare Geschichte abbildet, sondern wo die einzelnen Inhalte also in verschiedenen Kontexten miteinander verbunden werden können, um auch eine gewisse Offenheit zu haben. Hier war es so, dadurch, dass es halt Songs sind, die einer gewissen Chronologie und Dramaturgie folgen, haben wir bei der Erarbeitung auch überlegen müssen, wie wir unser Grundsystem da anpassen können. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir da auch ein paar, ja, Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, weil es eben dann nicht mehr so komplett flexibel war, wie wir es eigentlich wollten, sondern hier ist es einfach so, dass das Instrumentarium sich so ein bisschen einfach diesen Songs unterordnet.
Zuordnet, ja. Genau. Also die Zusammenarbeit war tatsächlich auch nicht der Punkt, den ich vergessen habe, sondern dass wir da versucht haben, Textura, wie du hast ja gerade gesagt, spielerisches Werkzeug, auf diese oder in dieses Einsatzszenario quasi daraufhin anzupassen, ne? Aber das war vielleicht eine Randepisode, also die Zusammenarbeit nicht, weil da waren ganz spannende Sachen dabei. Dass wir da versucht haben, Textura noch mit reinzubringen, das war das, was ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte und erst, wie gesagt, durch die eigene Recherche wieder gefunden habe. Aber da können wir vielleicht auch drüber wegspringen, weil dann ist eine ganze Weile nicht viel passiert. Und ich habe aber nochmal geguckt, wir sind ja dann in Kontakt gekommen mit Kallmeier und das war jetzt auch nochmal ein langer Prozess, tatsächlich Textura nochmal komplett neu zu denken, neu aufzusetzen. Das eingangs gesagt, mit einem neuen Namen zu versehen. Das heißt jetzt Link 15. Die Geschichte haben wir jetzt in einer halben Stunde so ein bisschen umrissen. Könnt noch viele Anekdötchen erzählen. Aber vielleicht, wir haben das ja als Autorengespräch gelabelt, ist es nochmal jetzt spannend drauf zu gucken, warum der andere Name? Und wie ist das jetzt aus unserer Sicht als Autorin? Was haben wir da nochmal gemacht, um das jetzt nochmal wirklich neu aufzusetzen? Und wo waren da die Herausforderungen, sowohl auf einer didaktischen Ebene, wie auch so, was die Spielmechanismen oder auch die Produktionsumsetzung angeht? Weil das, was jetzt erscheint, ist eben keine Box mehr mit Spielmaterial drin, sondern wir waren relativ schnell dabei mit dem Verlag, dass das Ganze in Heftform erscheint. Aber vielleicht magst du nochmal erzählen, wie das gestartet ist und was aus deiner Sicht da so die Punkte sind.
Du hast gesagt, es ist länger nichts passiert. Das stimmt so bedingt.
Habe ich was vergessen? Erzähl.
Nein, du hast nichts vergessen, aber die...
Es war Corona.
Idee hatte ich, das auch, aber die Idee von Textura hatte ich dem Friedrich Verlag bzw. Klett Kallmeier auch schon vor einer ganzen Weile vorgestellt. Und die fanden das auch total interessant. Aber als Verlag, der eben auch so ein bisschen darauf angewiesen ist, wirtschaftlich zu arbeiten, stellen sich einfach andere Fragen. Wir hatten die Spezialedition ja dankenswerterweise durch eine Förderung so umsetzen können, wie wir das gemacht haben. Aber es ist halt ein sehr großes Spiel, auch in der Produktion nicht ganz billig. Und wenn man als Verlag ein Produkt machen möchte, was sich an Schule richtet oder an Lehrerinnen und Lehrer, muss man da, glaube ich, ein bisschen anders kalkulieren. Und im Friedrich Verlag war, wie gesagt, die Idee ist durchaus auf Interesse gestoßen, aber es hat einfach auch ein bisschen gedauert, einen Weg zu finden, wie man das sinnvoll umsetzen kann. Und du hast es eben schon erzählt, es wird also jetzt kein Spiel sein, was in der Box kommt, sondern es wird ein Heft sein, wo Kopiervorlagen drin sind. Das ist einmal für die Produktion günstiger, auch der Verkaufspreis kann also dann anderer sein. Und der große Vorteil für Lehrerinnen und Lehrer ist, dass die einfach beliebig viele Sets erstellen können. Das heißt, wenn Material verloren geht, kann man es relativ einfach ersetzen, indem man einfach die Karte nochmal neu ausdruckt. Ich kann, wenn ich eine große Klasse habe, einfach auch mehrere Sets in die Klasse reingeben. Das heißt, wir haben im Prinzip in Rücksprache mit dem Verlag auch ein Modell gefunden, das sich an die Bedürfnisse und Anforderungen von Schule richtet. Nämlich es ist niedrigschwellig, man kann es ersetzen, man kann es leicht herstellen und ich kann es an verschiedene Klassengrößen anpassen. Und das ist also auf jeden Fall auch ein Prozess gewesen, der unabhängig von der eigentlichen inhaltlichen Arbeit parallel gelaufen ist. Zu der Frage, warum Link 15? Wir haben ja beide gesagt, wir finden Textura gut. Der Verlag hat zu Recht auch gesagt, dass es teilweise ein bisschen schwierig ist, einen Namen zu verwenden, der in anderem Kontext schon genutzt wird. Und Link 15 hat zwei Bedeutungen. Einmal Link im Sinne von Verknüpfung und 15 einmal, weil es pro Set 15 Karten sind und weil man ungefähr davon ausgeht, dass das Spielen so 15 Minuten dauert. Deshalb Link 15 als der neue Name.
Ja, und das, was du gesagt hast, ich würde das gerne nochmal konkret machen, was das, warum das sinnvoll ist mit dieser Heftproduktion. Der Preis steht ja auch schon fest, ne? Das Heft wird 29,95 kosten. So, und du kaufst halt ein Heft und kannst dann eben Farbkopien machen, so viel wie du möchtest. Wenn man sich vorstellt, gehen wir nochmal zurück zu der Produktion der Schachtel, die haben wir 2018 produzieren lassen und ich glaube, ein Verkaufspreis davon wäre irgendwo zwischen 40 und 50 Euro gewesen. Ja, geschätzt, ich habe das nicht mehr im Kopf und wahrscheinlich wäre es, wenn man es jetzt produziert, auch noch mehr, weil die Papierkosten und Lieferkosten und so weiter gestiegen sind. Aber bleiben wir mal bei einem Daumenwert von 40 Euro und dann können damit 4 bis 6 Kinder spielen in der Klasse. Ja, und wir haben Klassengrößen von mehr oder weniger 30 Kindern. Das heißt, ich bräuchte dann eben 5 Spielschachteln, fünfmal das Spiel, fünfmal 40, macht allein dafür halt 200 Euro. Und da ist eine Frage des Budgets der Schulen. Und das war sowohl aus Verlagssicht, ne, wie hoch ist die Produktion, wie viel kann man davon verkaufen, aber auch wie viel aus Lehrersicht, ne? Was kaufe ich mir an Material, wie viel Geld gebe ich dafür aus? Und das ist tatsächlich in Schulen immer noch eine Frage, weil de facto ist es so, es gibt immer ein Budget der Fachschaft, darüber kann man das anschaffen, aber letztendlich kaufen viele Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterrichtsmaterialien immer noch selber. Und hier hast du das, sodass es vervielfältigbar ist, entweder, dass man sich das ausdruckt in Farbe oder über einen Kopierer zieht, da kann man dann eben ein Klassenset sehr schnell selbst zusammenstellen. Insofern ist es ein bisschen mehr Aufwand, weil man es einmal selber basteln muss oder die Schülerinnen und Schüler basteln lassen muss. Aber ich glaube trotzdem eine vernünftige Lösung. Es ist natürlich nicht so schön, wie eine Spielschachtel in der Hand zu halten, die dann zu öffnen. Aber ich glaube trotzdem eine richtige Entscheidung, vielleicht auch eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn man das jetzt so, wie jetzt so ein bisschen Einblick gewähren in das, was dahinter steckt. Ne? Und Link 15, du hast es gesagt, wir sind da eigentlich bei demselben Prinzip geblieben. Ne? Also wir haben das Ganze nochmal wirklich von Grund auf in den Blick genommen und geguckt, was müssen wir ändern, und sind dann zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es ein wirklich funktionierendes Werkzeug, wo wir gar nicht so viel ändern müssen, weil wir bleiben bei 15 Karten pro Set. Das ist immer so eine thematische Einheit. Und wir kommen zu den Verknüpfungskarten. Und das ist ja eigentlich ein mega reduziertes Spielmaterial. Das heißt, am Material selber oder an den Spielmechanismen haben wir tatsächlich gemerkt, müssen wir gar nicht viel arbeiten. Aus meiner Sicht war in den letzten 2 Jahren, und so lang zieht sich das Projekt ja jetzt ja auch schon, ne, wir sind da eine ganze Weile dran, ich habe das tatsächlich unterschätzt. Ich dachte, wir haben doch so ein tolles Ding, also machen wir mal schnell fertig. Aber der Teufel steckt im Detail. Und ich sag mal, aus meiner Sicht waren die Sachen, die am herausforderndsten waren, zum einen die Reduktion, das hatten wir aus den Rückmeldungen zu den verschiedenen Textura-Editionen, vor allem zur Special Edition bekommen, und auch selbst erlebt, also ich in meinem Unterricht, wir können den Kindern nicht 50 Verknüpfungskarten auf den Tisch knallen, das überfordert die massiv. Ja, das heißt, wir müssen also die Anzahl der Verknüpfungskarten reduzieren und gleichzeitig müssen die, du hast es ja schon mehrfach gesagt, flexibel bleiben. Ich fand, das war eine mega Herausforderung, da können wir vielleicht mal einen Blick drauf werfen, was genau da schwierig war und wie wir das gelöst haben. Und die andere große Herausforderung für mich lag im Bereich der Didaktik, weil wir jetzt eben gesagt haben, wir machen das für die Geschichtslehrpläne in Deutschland. Und jetzt haben wir 16 Bundesländer und 16 Lehrpläne, die in Teilen ähnlich, aber in Teilen auch unterschiedlich sind. Fokus war klar, Haupteinsatzbereich soll die Mittelstufe sein, wobei ich das fast immer in der Oberstufe einsetze. Aber das war auch so ein Ding, Spiel eher in die Mittelstufe packen. Aber das heißt, da tatsächlich zu gucken, wir haben 15 Inhaltskarten pro Thema. Welche Themen nehmen wir überhaupt? Und wie wählen wir bei den Themen dann die Inhalte aus? Aber da kann ich vielleicht gleich ein bisschen was zu sagen, weil das war für mich eine Herausforderung, wo ich mal erzählen kann, wie ich da rangegangen bin und wie wir dann gemeinsam Lösungen gefunden haben. Aber vielleicht magst du auch nochmal sagen, was für dich so die größten Veränderungen und Herausforderungen waren, und dann können wir die mal gemeinsam durchgehen. Also für mich die Verknüpfungskarten und die Auswahl der Inhalte.
Ja, ich glaube, das sind wir uns an der Stelle auch einig, weil es war ja ein gemeinsamer Prozess. Ich würde, wenn du einverstanden bist, so ein paar Dinge noch zu den Verknüpfungskarten sagen wollen, sodass du dann im Prinzip zu der Auswahl der Inhalte was sagen kannst. Ich bin ganz ehrlich, 50 Verknüpfungskarten würden mich auch überfordern, nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Und wir hatten da bei Textura waren es, glaube ich, 38, ich weiß es nicht ganz genau, 38 Verknüpfungskarten, was wirklich viel ist. Und wir sind hier ja eigentlich mit der verrückten Idee gestartet, dass wir Verknüpfungskarten entwickeln, die nicht nur für Geschichte funktionieren, sondern auch für andere Fächer. Das heißt, wir wollten eigentlich so flexibel sein, dass diese Kärtchen, also 20 Kärtchen maximal, nicht nur in Geschichte eingesetzt werden können, sondern vielleicht auch in anderen Fächern. Davon haben wir uns relativ schnell gelöst, von dieser irrigen Vorstellung, das ist einfach nicht machbar. Wir haben trotzdem versucht, dadurch, dass es eben eine Reduktion geben muss, Inhalte auszuwählen, die möglichst abstrakt und gleichzeitig flexibel sind und auf 20 Kärtchen möglichst viele Aspekte von Verknüpfung für den Geschichtsunterricht abbilden können. Und das war ein Prozess, der hat mehrere Iterationsschleifen einfach gebraucht. Wir haben also eine Liste erstellt, wo Dinge drin standen, die aus unserer Sicht sinnvoll sind. Wir haben dazu Bildvorschläge gemacht. Das heißt, wir haben versucht, diese Symbole und diese Verknüpfung schon darzustellen, um einfach auch ein Gespür dafür zu bekommen, einmal wie es aussieht und zum anderen auch, welche möglichen Bedeutungen das haben kann. Und dieser Erarbeitungsprozess war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da waren wir uns auch nicht immer ganz einig, welche Verknüpfungsgrade rein muss, welche vielleicht so ein bisschen auch ausgetauscht werden könnte. Ich glaube, das ist uns nach diesen ganzen Iterationen ganz gut gelungen. Und was wir noch gemacht haben als kleine und aus meiner Sicht sehr sinnvolle Ergänzung, wir haben auf die Rückseite der Verknüpfungskarten auch 3 oder 4 mögliche Bedeutungen aufgeschrieben. Das heißt, gerade wenn man das Instrumentarium zum ersten Mal einsetzt, vielleicht in der 5. Klasse, bieten die Rückseiten den Schülerinnen und Schülern eine Hilfestellung, dass die also gucken können, okay, was kann denn dieser Pfeil bedeuten? Okay, der kann für Entwicklung stehen, der kann aber auch für Reisen stehen, der kann aber auch dafür stehen, dass es eine Folgebeziehung ist. Also diese kleinen Hilfestellungen auf der Rückseite sollen die Schülerinnen und Schüler, die damit arbeiten, so ein bisschen entlasten und eben auch die Komplexität, von der du gesprochen hast, reduzieren. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr sinnvolle, aber durchaus auch langwierige Geschichte, die wir aus meiner Sicht zumindest ganz gut umgesetzt haben.
Gerade nochmal nachgeschaut, in der Special Edition sind fette 55 Verknüpfungskarten drin.
55
Verknüpfungskarten. Also, okay. Und du hast vollkommen recht. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir bekommen haben und auch ein Erfahrungswert. Wenn man das erste Mal einsetzt als Material oder als Spiel, dann ist das, was eigentlich aus meiner Sicht den Kern des Spiels ausmacht und den Clou, den du ja in deiner allerersten Idee schon drin hattest, dass man nämlich relativ abstrakte Symbole hat, die sich vielfältig deuten und einsetzen lassen und damit eben mit wenig Material viele Verknüpfungen herstellen können. Die größte Herausforderung ist für die Schülerinnen und Schüler.
Ja.
Du hast gerade gesagt, da ist ein einfacher Pfeil drauf. Und für uns als Erwachsene ist klar, das ist ein Pfeil, das kann eine Folge sein oder bewegt sich nach, geht hin, whatever. Aber diese Deutungsoffenheit ist für die Schüler unglaublich schwierig. Und deshalb, wie du sagst, folgerichtig auf die Rückseiten Angebote zu machen, Ideen zu geben, wie man das machen kann. Und dadurch, dass es auf der Rückseite abgedruckt ist, kann man da halt drauf gucken. Aber man braucht es nicht unbedingt, sondern man hat vielleicht nur das Symbol auf dem Tisch liegen, wenn man das zweite oder dritte Mal spielt. Das ist quasi eine Hilfe. Oder wenn man mal gerade keine Idee hat, weil man so blockiert ist im Denken, auch in der Gruppe, dann kann man da auf die Rückseiten immer noch mal drauf gucken. Das ist eine Änderung, die wir vorgenommen haben, wo wir gelernt haben aus den Rückmeldungen und wo man auch sieht, wie so ein Spiel, obwohl es schon so alt ist und in so vielen, also mittlerweile ja in 4 Fassungen vorliegt, das ist jetzt quasi die 5. Überarbeitung, wo man immer wieder noch Dinge oder wo wir noch Dinge hinzugefügt haben, die das Ganze noch mal besser machen. Und das ist spannend zu sehen, dass sich das halt so entwickelt. Ja. Und die Herausforderungen, die du gerade geschildert hast, ich fand das auch tatsächlich schwierig und ich musste das auch wirklich ausschneiden und hinlegen. Also die Inhaltskarten mit den verschiedenen Themen, vielleicht da können wir auch noch mal kurz den Rahmen abstecken. Das Heft wird nicht die komplette Geschichte oder den kompletten Geschichtsunterricht abdecken, sondern beginnt tatsächlich mit der Früh- und Vorgeschichte, geht bis ins späte Mittelalter. Das heißt aber, wir haben auch ganz unterschiedlich strukturierte Themen. Das alte Ägypten, dann römische Wirtschaftsgeschichte oder die römische Expansion und gleichzeitig dann Herrschaft im Mittelalter als Thema. Und wir brauchen eben ein reduziertes Set an Verknüpfungskarten, die so offen sind, dass sie in all diesen unterschiedlichen Themen funktionieren. Und ich musste wirklich für mich hingehen, ich habe das in meinem Kopf nicht irgendwie konstruieren können und musste gucken, kann ich diese Karten oder diese Verknüpfungskarten, die Symbole, die wir jetzt ausgewählt haben, kann ich damit in diesen unterschiedlich strukturierten historischen Themen jeweils die Karten nicht nur einmal legen, sondern habe ich damit unterschiedliche Möglichkeiten, diese Geschichte zu erzählen. Das ist ja das, was du eingangs gesagt hast, was aus dieser Offenheit der Verknüpfungskarten resultiert, dass ich eben nicht eine lineare Erzählung habe, sondern Geschichte auf unterschiedliche Art und Weise erzählen kann. Und das ist aus meiner Sicht als Lehrer tatsächlich eine der Stärken, weil dahinter liegen ja narrative Strukturen und die sind aber in symbol- und bildhafter Form vor mir liegend. Und viele Schülerinnen und Schüler sind in Schule oft daraufhin trainiert, was ist denn jetzt richtig? Was ist die richtige Lösung, die eine? Und in Geschichte ist es eben anders als in Mathematik. Es gibt nicht die eine richtige Lösung, wobei je tiefer man in Mathematik reingeht, ist das ja auch nicht der Fall. Ja, aber ich kann eben Geschichte auf unterschiedliche Art und Weise erzählen. Ich kann mit dem Ereignis anfangen, ich kann mit der Person anfangen und kann meinen Text anders aufbauen. Und das visualisiert das Material. Und das musste ich aber mit den Karten wirklich legen, gucken, kann ich die Karte runterbringen oder nicht. Und das ging ja sogar so weit, dass wir uns die auch geteilt haben und gesagt haben, ich kann mit dem Symbol nichts anfangen. Ich als Geschichtslehrer kann damit nicht erzählen. Ich weiß nicht, wie die Schüler das hinkriegen. Und das sind ja genau die Punkte, die du genannt hast, wo wir wirklich um einzelne Symbole gerungen haben. Und weil es eben limitiert war, konnten wir eben nicht sagen, nehmen wir das noch rein, sondern haben einzelne Symbole auch nochmal zusätzlich aufgeladen mit Varianten, die wir auf die Rückseite geschrieben haben, haben denen eine breitere Bedeutung gegeben, um eben diese verschiedenen Möglichkeiten auch abdecken zu können. Und dadurch, dass sie so offen sind, war das halt auch möglich. Ich glaube, das war so der Clou am Ende, zu einem guten Ergebnis zu kommen, dass wir diese offenen Symbole durch Hinweise auf der Rückseite nochmal größer gemacht haben, als wir sie ursprünglich gedacht haben. Also so, ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, aber das ist so das, was ich so mitgenommen habe aus dem Prozess in der Arbeit.
Wenn es jemand nicht verstanden hat, lohnt sich vielleicht dann auch ein Blick in das fertige Material. Das ist ja auch eine gute Überleitung sozusagen. Vielleicht eine ganz kleine Ergänzung noch dazu. Wir sind uns sicher, dass wir trotz aller Mühe sicherlich nicht alles abbilden konnten. Und du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt sowohl zu den Inhaltskarten als auch zu den Verknüpfungskarten Blankokarten. Das heißt, es sind freie Kärtchen, wo also Lehrer oder auch Schülerinnen und Schüler einfach weitere Symbole auch selbst gestalten können. Gerade vor dem Hintergrund verschiedene Bundesländer, verschiedene Schwerpunktsetzungen und so weiter. Ist es also total möglich, dass man sagt, okay, uns fehlt einfach hier eine ganz zentrale Verknüpfung, die wir gerne hätten. Und die Schulen haben also auch die Möglichkeit, einfach die Verknüpfungskarten zu erweitern. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, einfach um zu sagen, dass wir einfach zwar viel Mühe investiert haben, aber sicherlich es durchaus auch Potenzial gibt, in verschiedenen Dingen Sachen zu ergänzen.
Ja, ist auch notwendig. Also du baust ja gerade quasi die Brücke dafür, ein bisschen was zu den Inhaltskarten zu sagen. Diese didaktische Herausforderung, ich versuche die mal zum Schreiben, das ist ja jetzt auch nicht nur ein Podcast für Geschichtslehrer und Geschichtslehrer, aber ich hoffe, es gelingt, das so nachvollziehbar zu machen. Also wir haben von den Lehrplänen vorgegebene Inhalte und die meisten Bundesländer ordnen in der Mittelstufe die Geschichte immer noch chronologisch an. Das heißt, man fängt an mit, was ist Geschichte? Dann kommt die Steinzeit, dann kommt sowas wie Ägypten, die Griechen, die Römer und so weiter. Das ist nicht in allen Bundesländern durchgängig so, aber in der Mehrheit. Das war so ein Punkt zu sagen, okay, wir orientieren uns an diesem chronologischen Aufbau in der Mittelstufe, weil das eben in der Mehrheit der Bundesländer in den Lehrplänen noch drin ist. Und dann hast du aber Dinge, die die Schüler quasi lernen sollen. Das heißt, die Lehrpläne definieren Inhalte, Kompetenzen und auch Fachbegriffe, die gelernt werden sollen. Und ich mache das mal an einem anschaulichen Beispiel. Schulbücher nehmen ja die Lehrpläne und setzen sie um in eine Materialsammlung. Und dann hast du oft ein Thema, zum Beispiel die griechische Kolonisation hast du auf einer Doppelseite. Ja, oder die römische Expansion hast du eine Doppelseite. Und dann hast du das ganze Kapitel, die römische Geschichte sind dann vielleicht 20 Seiten, vielleicht 40 Seiten. Ne? Kommt immer darauf an, wie umfangreich das im Lehrplan noch abgebildet ist. Und dann hast du für so eine Doppelseite oft ein, zwei, manchmal kein Fachbegriff, die gelernt werden sollen. Das war quasi die zweite Orientierung, weil die Kompetenzen liegen ja in den Spielmechanismen, wie ich mit dem Material umgehe. Und bei den Inhaltskarten ging ja nur darum, welche Inhalte wählen wir aus. Und dann hast du aber eben Begriffe, und das fand ich war tatsächlich eine der größten Herausforderungen, du hast abstrakte Fachbegriffe. die auch immer wieder vorkommen, sowas wie Republik, Monarchie. Die werden an einem gewissen Punkt eingeführt, aber die brauchst du auch noch im 19. und 20. Jahrhundert. Dann hast du manchmal Ereignisse, die so zentral sind, dass sie auch quasi wie ein Fachbegriff behandelt werden oder dass sie gelernt werden sollen, dass sie gekannt werden sollen. Dann hast du Personen, zum Beispiel Karl den Großen, ja, oder Augustus. Und dann fand ich das mega schwierig zu gucken. Also ich bin mehrere Lehrpläne und mehrere Schulbücher durchgegangen und habe geguckt, was sind die Fachbegriffe, die gelernt werden sollen. Aber gleichzeitig brauchst du ja, wenn du jetzt sagst, wir haben das Thema, nehmen wir mal jetzt hier die Kelten zum Beispiel, ja, oder das alte Ägypten. Und dann habe ich ja 15 Fachbegriffe, die ich auf Inhaltskarten packe. Ja, und dann kann ich ja nicht nur hingehen und sagen, das sind die Fachbegriffe, die müssen gelernt werden, die stehen im Lehrplan drin, weil die vielleicht gar nicht miteinander kombinier- und erzählbar sind oder die so weit auseinander liegen, dass sie, und das ist ja das Ziel dieses Spiels, dass man diese 15 Karten in einen sinnvollen Zusammenhang bringt und dass die Schülerinnen und Schüler das leisten sollen. Das heißt, neben den vorgegebenen Dingen, die in den Lehrplänen drin sind, in den Schulbüchern wiedergespiegelt sind, war auch immer die Frage, okay, ich habe jetzt hier, wir haben ja gemeinsam gemacht, ne? Wir haben jetzt 15 Begriffe rausgesucht, wir hatten so ein Excel-Sheet, haben die da reingeschrieben, aber kann ich diese 15 Begriffe tatsächlich irgendwie sinnvoll miteinander verbinden? Oder schmeiße ich vielleicht einen Begriff raus, der im Lehrplan gesetzt ist, aber wenn ich eben nur 15 Karten für das alte Ägypten habe, dann kriege ich den dann nicht sinnvoll gut miteinander verbunden und ersetze den durch ein Ereignis oder eine Person, die vielleicht nicht vom Lehrplan so zentral gesetzt ist, aber die sich besser in das Set einfügen lässt. Und das quasi gegeneinander abzuwägen, die Spielbarkeit, die Verbindbarkeit im Spiel dieser Begriffe und gegenüber dem, was die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, das auszutarieren und auszuwiegen, das hat tatsächlich relativ viel Zeit gekostet und kann man bei uns in dem ursprünglichen Excel-Sheet auch immer noch nachlesen, weil wir immer noch so Notbegriffe haben oder Ersatzbegriffe haben und man sieht, da wurde was rauskopiert und getauscht. Also da haben wir relativ viel Zeit investiert und sind am Ende zu einem Ergebnis gekommen, mit dem wir beide zufrieden sind, wo ich aber auch sehr gespannt bin, wie das Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer aufnehmen, weil es genauso, wie du sagst, das ist nicht vollständig, das kann nicht vollständig sein, sondern es ist ein Auswägungsprozess, eben eine noch halbwegs überschaubare Materialmenge mit 15 Inhaltsbegriffen zu geben. Wobei wir auch den Tipp geben, wenn ihr mit jüngeren Klassen arbeitet, gebt denen vielleicht nur 10 Begriffe erstmal. Weil das ist schon komplex, so viele Begriffe miteinander, ne, zu verknüpfen. Oder gebt sie nacheinander rein, so, ne, dass man quasi da die Komplexität reduziert und nicht sagen, hier sind 15 Sachen, liegen auf dem Tisch, macht mal. Also am Ende eine Ausgewogenheit der verschiedenen Anforderungen. Aber ich würde sagen, von all den Dingen, die wir gemacht haben bei dieser Überarbeitung von Textura hin zu Link 15 war, glaube ich, das Schwierigste und das, was die meiste Zeit gekostet hat. Das also auszuwählen, auszuprobieren, das mit den Verknüpfungskarten abzustimmen, die Verknüpfungskarten anzupassen und die Inhaltskarten entsprechend auszuwählen. Und es hat wahnsinnig lange gedauert, weil es so schwierig war, zu überlegen, wie gehen wir mit diesen übergeordneten Fachbegriffen um. Ja, also der Pharao zum Beispiel, der kommt halt nur beim alten Ägypten dran. Den brauche ich nicht mehr im 19. und 20. Jahrhundert. Ich hatte eben gesagt, Republik oder Monarchie, das sind eben Fachbegriffe, die so oft wiederkommen. So, und wir haben die Lösung gefunden, dass wir ein eigenes Set mit übergeordneten Fachbegriffen gemacht haben, dass wir quasi rausgenommen haben, die eigens gekennzeichnet sind. Aber auch der Prozess integrieren wir das an der Stelle, wo es halt vorkommt. Das ist für die Lehrerinnen und Lehrer einfacher. Ich nehme das Set XY, da sind die Fachbegriffe drin. Aber dann heißt es, wenn ich den Fachbegriff später brauche, muss ich auf das Set nochmal zurückgreifen. Und wir haben uns am Ende dafür entschieden, quasi die auszugliedern. Und auch hier hast du wieder die Beschränkung von 15 Begriffen, weil es ein eigenes Set bildet. Und da eine Auswahl zu treffen, zu sagen, das kommt noch mit rein, das ist so relevant und es wird so oft gebraucht. Und andere Begriffe ist halt grenzwertig. Ja, den braucht man nochmal, aber wir haben keinen Platz mehr an der Stelle. Den lassen wir da und den kann man dann, das ist ja flexibel, das sind ja einzelne Kärtchen, den kann ich auch da rausnehmen und später nochmal verwenden und dann miteinander koppeln. Aber ich würde sagen, tatsächlich aus einer didaktischen Perspektive aus meiner Sicht als Geschichtslehrer war das wirklich das Ding, was am meisten Arbeit und auch am meisten Gehirnschmalz gekostet hat. Und wo ich auch tatsächlich am gespanntesten bin, konkrete Rückmeldungen von den Lehrerinnen und Lehrern zu erhalten, ob das gelungen ist. Also wir haben es ja getestet und wir würden sagen, es funktioniert. Aber wenn man es, das haben wir auch gesehen, ne, dann in der Breite rausgibt, ist das immer noch mal, ist das Feedback einfach noch mal viel vielfältiger.
Absolut, du hast völlig recht. Also gerade die Festlegung, dass wir die abstrakten Begriffe als eigenes Set betrachten, das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber das hat relativ lange gedauert, weil wir natürlich auch in dem Heft beschränkt sind hinsichtlich der Anzahl des Materials, also der Sets, die wir sozusagen reinnehmen können. Und die Frage ganz konkret, der Platz ist limitiert, was wollen wir reinnehmen? Und die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen ein eigenes Set mit Fachbegriffen, mit abstrakten Begriffen, die sozusagen zu den anderen Sets kombiniert werden können, das ist ja eine ganz wesentliche konzeptionelle Entscheidung gewesen, die uns nicht leicht gefallen ist an der Stelle, die aber total sinnvoll ist. Und ich bin total froh, dass wir das gemacht haben, weil uns das eben auch die Möglichkeit gibt, das, wie du es eben dargestellt hast, diese Fachbegriffe verschieden zu kombinieren. Wenn wir jetzt Monarchie in einem Set drin hätten, wäre die Notwendigkeit gewesen, wenn ich Monarchie wann anders brauche, den Lehrerinnen und Lehrern eine Hilfestellung zu geben und zu sagen, okay, ihr braucht hier noch Monarchie, nehmt die mal bitte aus dem Set 2 raus. Und so ist es auch vom Handling viel einfacher zu sagen, das sind die übergeordneten Begriffe, die könnt ihr immer kombinieren, wenn Schülerinnen und Schüler die brauchen, die haben die immer zur Verfügung. Das heißt, das ist ja auch eine mechanische Verbesserung, beziehungsweise eine Verbesserung, wie das Spiel, das Tool am Ende auch im Unterricht eingesetzt werden kann. Und der zweite Gedanke dazu, ich glaube, das hatten wir vorhin nicht explizit benannt, auf jeder Inhaltskarte ist vorne wieder eine Illustration und der Titel der Karte und auf der Rückseite gibt es kleine Erklärtexte. Das heißt, auch das ist ja ein Punkt, wo wir lange gebraucht haben, diese Begrifflichkeiten mit wenigen Schlagworten so zusammenzufassen, dass es den Schülerinnen und Schülern eine Hilfestellung bietet und gleichzeitig auch, wenn man jetzt einen Begriff vielleicht noch nicht so gut kennt, anschlussfähig ist an andere Inhalte. Das heißt, die Texte auf den Rückseiten bilden immer auch eine Brücke zu anderen Inhalten des jeweiligen Sets, sodass also auch Schülerinnen und Schüler, die vielleicht zum ersten Mal damit arbeiten oder die zum ersten Mal sich mit dem Thema auseinandersetzen, über das Lesen der Schlagworte Verbindungen zu anderen Inhalten herstellen können. Also auch da steckt ja sehr viel Zeit und Mühe drin, um einfach den Schülerinnen und Schülern auch da eine Hilfestellung zu geben.
Ja, und ich fand aber im Prozess ging das bei mir relativ fluffig. Also du hast recht, da steckt viel Arbeit drin und wir haben das auch sprachlich immer wieder überarbeitet. Ne? Arbeiten wir mit, das sind dann auch tatsächlich, wie du sagst, es klingt banal, aber es steckt unglaublich viel an Überlegungen drin und auch an Diskussionen und auch an Überarbeitung. Arbeiten wir zum Beispiel mit Abkürzung. Ja? Wir müssen Texte verkürzen. Wo verkürzen wir? Lassen wir die Artikel weg? Ja, dann willst du aber gleichzeitig gerade Schüler, die in der Sprache nicht fit sind, die nicht gut lesen können, die haben ein Problem, wenn da plötzlich eine Abkürzung steht. Die haben ein Problem, wenn sie die deutsche Sprache noch nicht so gut kennen, wenn der Artikel fehlt, weil das ist ein wichtiges Ding, was sie mitlernen müssen. Und insofern stecken da, ich würde mal sagen, ganz viele Mikroentscheidungen drin, die am Ende zu diesen Texten geführt haben. Ob das dann am Ende in der Breite funktioniert, muss man immer noch mal gucken. Aber das sind tatsächlich Dinge, die ich auch so nicht antizipiert habe, wo ich auch sagen würde, warum arbeitet ihr mit dem Verlag zusammen? Warum stellt ihr das nicht wie ursprünglich mal online? Würde ich sagen, da ist die Zusammenarbeit mit dem Verlag total super, weil das sind Profis im Erstellen von Unterrichtsmaterialien, von Lernspielen. Jetzt habe ich dieses böse Wort gesagt, aber das, was wir gemacht haben, ist ein spielerisches Werkzeug, de facto ein Lernspiel. Aber da gemeinsam zu arbeiten, da drauf, dass da ein Feedback kommt, wir gemeinsam drauf gucken, du hast nochmal eine Perspektive mehr. Das, was du eben gesagt hast, dieses multiprofessionelle Arbeiten bei der Special Edition, das hast du in einem Verlag halt auch. Ne? Wir haben mit Jaroslav Schwarzstein einen neuen Illustrator über den Verlag gefunden und waren halt in der Lage, das professionell illustrieren zu können. Und auch das war nochmal, fand ich, mega spannende Diskussionen darüber, weil Jaroslav super gezeichnet hat, aber er ist natürlich kein Historiker. So, ne? Und dann erinnere ich mich an eine Sache, fand ich ganz charmant. Wir haben ein Kapitel zu den Kelten reingenommen, ein eigenes Set. Und die Kelten hatten alle so Helme wie bei Asterix und Obelix. Das sind ja Kelten, ja, und so stelle ich mir Kelten vor. Aber dann nochmal drauf zu gucken, dass das auch, soweit wir das leisten können, eben historisch korrekt ist. Ja, und die hatten eben keine Hörner an den Helmen und die Wikinger auch nicht. Also, das, aber das weißt du ja als nicht unbedingt so. Und er hat das halt gemalt, manchmal aus seinem Kopf raus. Er hat auch wahnsinnig viel recherchiert. Und dann, das war tatsächlich auch nochmal ein ganz spannender Prozess, weil diese Bilder eben nicht beliebig sein dürfen. Sondern sie sollen ja schon, und das ist aber auch ein, finde ich, eine interessante Gratwanderung in Entscheidungen, die wir getroffen haben, nämlich gemeinsam mit dem Verlag zu sagen, die Bilder sollen humorvoll bleiben, sollen comichaften Stil haben. Sie sollen, und das ist jetzt die Gratwanderung, historisch korrekt sein. Also wenn die Wikinger keine Hörner an ihren Helmen haben, dann bilden wir das nicht ab, weil das zu Fehlvorstellungen führen kann. Aber ein Steinzeitmensch darf durchaus eine Bohrmaschine in der Hand haben, weil das so offensichtlich ist, dass das nicht richtig sein kann und das aber mit dem Anachronismus einen Witz in das Bild reinbringt, das ist dann wiederum okay. Das heißt, wo muss es historisch korrekt sein und wo kann ich mit Anachronismen so arbeiten, dass da ja ein gewisser Witz in das Bild reinkommt? Und da haben wir auch tatsächlich einiges an Diskussionen gehabt und ja, das Ergebnis kann sich ja jeder selber anschauen. Ne? Er hat einen eigenen Stil, einen eigenen Humor, ganz anders als den von Christian. Aber insofern ist das ja auch nochmal eine Veränderung und Weiterentwicklung von der Grundidee her. Wenn du überlegst, wir haben mit irgendwelchen Bildern aus dem Internet, die frei verfügbar waren, angefangen und haben jetzt das zweite Mal illustriert und sind dazu gekommen, dass diese humorvolle, comichafte Illustration gut ist. Aber es ist trotzdem nochmal ein ganz eigenes Produkt geworden.
Die comichafte Darstellung vielleicht auch nochmal in den Kontext gesetzt, die hat ja eigentlich zwei Aufgaben. Einmal ist es eine Visualisierung des jeweiligen Begriffes, zum anderen soll es aber auch Interesse wecken, so generell. Also die Bilder sollen ja auch die Schülerinnen und Schüler einladen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Illustrationen sind keine Quellen, das sind im Prinzip abstrakte Darstellungen. Ja? Also wir nehmen mal beispielsweise den Begriff Polis, bei den Griechen. Das auf dem Bild sind einfach verschiedene Berge und auf den Bergen sind einfach Polis dargestellt. Das funktioniert. Das heißt, diese Abstraktion des Begriffes durch ein Bild soll auch ein Stück weit den Schülerinnen und Schülern helfen, diesen Begriff einordnen zu können. Aber es ist natürlich keine richtige Perspektive in dem Sinne. Auch die Größenverhältnisse sind teilweise unterschiedlich. Du hast von den Anachronismen gesprochen. Also bewusste Störer, die wir auch in die Bilder rein konzipiert haben, die einfach so eine gewisse einmal Humorebene, aber eben auch eine inhaltliche Auseinandersetzung befördern sollen. Das heißt, auch da ist ja wieder viel Zeit reingeflossen. Nicht nur in die Erstellung der Bilder, sondern auch in die Konzeption, indem wir uns überlegt haben, wie kann man diesen jeweiligen Fachbegriff möglichst als Bild darstellen. Und mir geht's so, als ich zum ersten Mal das gesamte Paket gesehen habe und ich bin da durchgescrollt und habe mir die einzelnen Bilder angeguckt zu dem Set, das war schon faszinierend zu sehen, tatsächlich. Wir haben immer so kleine Pakete bekommen, aber das jetzt wirklich komplett mal einfach auf dem Bildschirm zu haben und durchzuscrollen, das war wirklich, wirklich extrem cool, weil man einfach auch sieht, was da eigentlich entstanden ist. Die einzelnen Schritte kriegt man gar nicht so mit. Ja, du schreibst noch eine Mail, ich antworte darauf, dann hat der Verlag mal geschrieben. Aber das alles wirklich zusammenhängend zu sehen, war schon irgendwie auch ein cooles Gefühl.
Auf jeden Fall. Und ich guck gerade noch mal rein, weil ich es gar nicht im Kopf habe. Wir haben 11 Sets plus die Fachbegriffe sind 12 Sets, ne? Jeweils mit 15 Begriffen und du bist der Mathematiker von uns beiden. 12 mal 15 macht wie viele Illustrationen?
180.
Irre, oder? Also das ist das, was du meinst. Wenn ich jetzt, ich habe ja die Fahnen hier vor mir liegen, ich habe die mal aufgemacht. Ja, und wenn du dann da durchscrollst, wie du sagst, da schreibt man eine Mail, da trifft man sich mal zwischendurch, bespricht Sachen, schreibt Sachen in ein Excel-Sheet rein und kriegt dann einen Entwurf vorgelegt. Das ist tatsächlich sind das 180 Einzelillustrationen auf kleinen Kärtchen, an die alle unique sind. Also ne, dann die Begriffe Hanse, Gallien, Herrschaft, Arbeitsteilung, Höhlenmalerei, einzeln illustrieren und damit, so wie du das gesagt hast, für Schülerinnen und Schüler hoffentlich anschaulich machen, vielleicht manchmal ein bisschen irritieren, vielleicht durch die Irritation auch Sachen deutlicher machen, als sie in der Quelle, also im Quellenbild halt hervorkommen oder auch mit einer klassischen Schulbuchillustration deutlich werden. Ja, also das ist schon eine Menge. Also das alle, die sich im Brettspielbereich auskennen, 180 Einzelkarten, die ein eigenes Bild haben, das ist schon eine Menge Holz.
Und wir haben jetzt die letzte Zeit sehr viel nach hinten geschaut. Wir haben mal geguckt, wie so die Geschichte war, was wir alles gemacht haben, wie die einzelnen Schritte sind. Meinst du, es lohnt sich auch nochmal so ein bisschen nach vorne zu gucken? Du hast ja gesagt, wir nehmen gerade am 26.12. auf. Das neue Jahr ist schon so ein bisschen am Horizont zu sehen. Und vielleicht können wir auch nochmal den Blick nach vorne richten, wenn du magst.
Es macht mir ein wenig Angst, aber lass uns das tun. Du hast das zwischendurch auch schon angedeutet, dass die Grundidee war, du hast das vorhin bei den Verknüpfungskarten gesagt, wir haben Link 15, nennen wir es jetzt mal so, wie es jetzt heißt, ausgehend von Textura entwickelt und wir haben das bisher immer nur für Geschichte gemacht. Aber deine Idee war immer, das ist ein, du hast es spielerisches Werkzeug genannt, das eigentlich auch in anderen Fächern funktionieren sollte. Und der Plan ist, und wir haben ja auch schon ein bisschen dran gearbeitet, der Plan ist, das auf andere Fächer zu übertragen. Und ich für mich würde sagen, als wir uns vor 2 Jahren im Sommer in Deutschland getroffen haben und mal über Deutsch, Mathe und Bio gesprochen haben, dachte, ja klar, das ist doch ein offenes Werkzeug, da tauscht man die Inhalte aus und dann läuft das. Und holla die Waldfee, das ist also wie gesagt, das macht mir ein wenig Angst, weil es ist gar nicht so einfach, wie zumindest ich das gedacht habe.
Da hast du völlig recht, aber es muss ja immer jemanden geben, der den ersten Schritt auch geht. Und bei Geschichte hat es geklappt. Wir haben ja doch, wenn man mal so schaut, relativ viel damit schon erreicht. Und ich glaube, man kann es ja auch vielleicht an der Stelle mal konkret machen. Wir arbeiten parallel auch an einer Variante für Biologie. Jetzt haben wir beide die Besonderheit, dass wir keine Biologie-Experten sind. Das heißt, wir haben hier auch 2 Expertinnen, die uns dabei unterstützen, dankenswerterweise. Und die Herausforderungen bei Biologie sind anders als bei Geschichte. Was vor allem daran liegt, dass Biologie als, ich sag mal, Wissenschaft anders konzipiert ist als die Geschichtswissenschaft. Und wir arbeiten dran. Wir können, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht versprechen, dass wir eine Lösung finden. So ehrlich muss man auch sein. Wir versuchen das. Und es gibt auf jeden Fall einige Leute, die wünschen sich Link 15 für Mathematik. Und ich glaube, das wird nochmal die größere Herausforderung. Aber wir schauen mal, wie wir da mit erstmal Biologie weiterkommen.
Genau, wir haben ja, wie ich gerade gesagt, ne, wir haben uns Mathe, Deutsch und Bio angeschaut und mal überlegt und haben dann gesagt, wir versuchen es erstmal mit Bio und die anderen Sachen stellen wir nochmal zurück. Und ich würde nochmal drauf kommen, so im Sinne des Autorengesprächs, was ist jetzt die Herausforderung? Weil man könnte jetzt denken, dann nimmst du halt den Lehrplan Bio, Lehrplan Mathe, whatever. Ja, nimmst halt den Lehrplan, Schulbuch und nimmst halt die Inhalte und überträgst sie dahin und passt halt ein bisschen die Verknüpfungskarten an. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Lernspiel, weil wir hier ein Spiel erstellen, was gezielt zum schulischen Einsatz und zum schulischen Lernen gedacht ist. Und die Herausforderung haben wir gerade ja schon für Link 15 Geschichte umrissen und die stellt sich für andere Fächer genauso dar. Nämlich, du hast ein Spielprinzip, aber du musst die Inhalte auswählen und anpassen für das, was du da machst. Und diese didaktische Leistung ist, glaube ich, deshalb, ich habe da viel drüber nachgedacht, warum das so schwierig ist. Und für mich habe ich die Antwort gefunden, die noch keine Lösung ist, aber erklärt, warum das so schwierig ist, dass wir mit einer doppelten Struktur kämpfen. Also jedes Fach hat eine andere Struktur, also Biologie ist anders strukturiert als Geschichte, Mathematik ist nochmal anders strukturiert und das aber in einer doppelten Hinsicht und das macht es, glaube ich, so herausfordernd. Du hast auf der einen Seite die wissenschaftliche, fachliche Strukturiertheit und dann hast du aber auch noch eine didaktische Struktur. Und beide Strukturen müssen wir im Blick haben, weil wir das ja für eine bestimmte Klassenstufe quasi runterbrechen, auswählen müssen und gleichzeitig in Verbindung bringen müssen mit den Kernmechanismen von Link 15. Und da sind wir tatsächlich an einem Punkt, an einem doppelten Knackpunkt, wo du zu Recht gesagt hast, wir sind auf einem Weg, wo ich sagen würde, wir sind auf einem guten Weg, ohne dass wir hundertprozentig versprechen können, dass das ein Ende findet. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hin zu einer Lösung. Aber das knackt oder knirscht an der Stelle, wo du auf der einen Seite die Inhalte auswählst, und zwar sowohl fachlich wie didaktisch korrekt, und gleichzeitig aber Link 15 nicht so lassen kannst, wie es bei Geschichte war, sondern auch da nochmal an die Einsatzformen, Einsatzmöglichkeiten rangehst und vielleicht sogar auch an die Spielmechanismen rangehst und die adaptieren musst. Und das beides zusammenzubringen, das heißt, du kannst, und das finde ich das Schwierige hier, anders als wenn ich jetzt an einem Mainstream-Spiel arbeite, da würde ich sagen, ich drehe an einem Schräubchen, teste das, gucke, ob es geklappt hat und drehe dann am nächsten Schräubchen. Und hier haben wir aber einen relativ komplexen Knoten von Fachlichkeit, von Didaktik, von Mechanismus und Einsatzmöglichkeiten, die aufeinander abgestimmt werden müssen bei einer Überarbeitung für ein anderes Fach, wo ich eben nicht eine Schraube habe, an der ich mal drehen kann. Insofern muss ich sagen, finde ich das extrem spannend, auch als gerade Nicht-Fachlehrer, mir mal mich in diese Struktur reinzudenken eines anderen Fachs oder anderer Fächer auch. Aber wie gesagt, das ist noch nicht die Lösung, aber es ist die Erklärung dafür, warum es so schwierig ist, ein eigentlich modulares Spielprinzip auf ein anderes Fach zu übertragen. Es ist deutlich komplexer, als ich das vorweg vermutet hätte.
Ja, das geht mir genauso. Ehrlich gesagt. Also wir hatten ja bei dem Treffen, von dem du gesprochen hast, schon relativ schnell auch festgestellt, dass möglicherweise Fächer wie Deutsch oder auch Englisch, also Sprachen generell, sich für das Konzept nicht so eignen. Fächer wie Geschichte, vielleicht auch Ethik und so weiter. Also wo die narrative Kompetenz eine zentrale Rolle spielt, eignen sich prinzipiell sehr, sehr gut. Und Naturwissenschaften, da sind wir gerade dran, den Beweis anzutreten, dass wir es dafür auch hinbekommen können. Biologie ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, um vielleicht das, was du gesagt hast, noch ein bisschen mal zu veranschaulichen. In Biologie ist es so, dass verschiedene Dinge stärker aufeinander aufbauen. Also es gibt ja auch Begrifflichkeiten, die einfach gesetzt wurden, Namen wurden gesetzt. Und wir haben in der Biologie das große Problem und die große Herausforderung, dass du ja Tiere, Pflanzen, belebte, unbelebte und so weiter Biologie hast und diese einzelnen Dinge alle wichtig sind. Und unsere Aufgabe ist es jetzt im Prinzip, diese Vielfalt so zu kondensieren, dass man da also eine Struktur draufsetzen kann, die mit dem Link 15 Konzept funktioniert. Und du hast es gesagt, wir sind da auf einem guten Weg, aber das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis wir da auch wirklich eine Lösung haben, die zufriedenstellend ist.
Ja, und ich finde es aber gut, dass wir Bio rausgenommen haben, weil, wie du sagst, ne, es geht in den Bereich der Naturwissenschaften. Das ist aber tatsächlich wahrscheinlich die sprachlichste der drei Naturwissenschaften, sprachlich stärker geprägt als Physik oder Chemie. Insofern vielleicht eine Brücke, um zu gucken, wie man das da machen kann. Ich bin für Englisch und Deutsch tatsächlich optimistisch, das hinzubekommen, aber vielleicht anders. In Geschichte können wir tatsächlich hingehen und in dieser chronologischen Ordnung alle Themen abbilden, natürlich in reduzierter Form. Und in Deutsch oder Englisch hast du natürlich sehr viel Erzählungen, Textformen, Narration, aber nicht immer und überall. Und vielleicht ist da die Lösung zu sagen, was sind denn jetzt hier die Inhalte in den Fächern, wo die Stärken dieses Spiels besonders zum Tragen kommen und andere Dinge lassen wir weg. Es ist ja auch nicht so, dass du halt ständig Link 15 einsetzt, ne, sondern dann weißt du halt, an der und an der Stelle kann man damit arbeiten. Deutsch und Englisch bieten, ne, dadurch, dass es sprachliche Fächer sind, ganz viele Möglichkeiten. Aber da müssen wir dann auch nochmal, falls wir mit Biologie fertig werden, irgendwann in unserem Leben, dann nochmal drauf gucken und dann überlegen, wollen wir das halt für alle Inhalte zugänglich machen oder treffen wir vielleicht bei anderen Fächern eine Auswahl an Inhalten, für die das besonders geeignet ist. Das könnte ein möglicher Zugang sein. Bei Biologie ist tatsächlich jetzt nochmal der Ansatz zu sagen, wir versuchen Biologie und die Struktur des Fachs abzubilden. So wie du das gerade gesagt hast, ne? Also und damit eben auch nochmal, das an jeder Stelle bei jedem Thema einsetzbar zu machen. So, und mal gucken, ob das klappt. Ich bin verhalten optimistisch, muss aber sagen, das hat uns schon ganz schön viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet.
Das ist richtig, aber es ist auch total spannend. Jetzt haben deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen kleinen Einblick tatsächlich in so einen Autorenaustausch, weil ich wusste zum Beispiel auch noch gar nicht, dass du Deutsch und Englisch für machbar hältst. Freue ich mich natürlich, weil das perspektivisch auch wieder ein paar Optionen eröffnet. Aber das ist auf jeden Fall doch sehr, sehr positiv zu sehen.
Ja, wir kommen zu selten dazu zu sprechen, aber das wird wieder mehr. Ab dem Sommer bin ich ja wieder in Deutschland. Muss man auch dazu sagen, dass wir jetzt seit 5,5 Jahren auf Distanz miteinander arbeiten und maximal einmal im Jahr vielleicht ein Treffen haben in irgendeinem schönen kleinen hessischen Dorf, das irgendwo zwischen Koblenz und Leipzig liegt. Aber das wird wieder besser. Aber das ist, finde ich, auch tatsächlich nochmal eine ganz schöne, jetzt habe ich das Wort Herausforderung so oft genannt, jetzt kann ich es auch nochmal sagen, ganz schöne Herausforderung, auf Distanz fast alles zu machen und zu regeln, anstatt sich einfach mal zwischendurch einen Nachmittag zusammenzusetzen und sagen, komm, Karten auf den Tisch, wir gucken mal einmal drüber. Und so ist es halt, ne, Videokonferenzen und E-Mail und Sprachnachrichten über WhatsApp. So, und deshalb haben wir da tatsächlich noch gar nicht drüber geredet. Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer was ganz Neues erfahren, was auch du noch nicht wusstest. Ich bin da tatsächlich sehr optimistisch, dass das sogar besser funktionieren kann über die Auswahl der Inhalte, als das jetzt mit Biologie funktioniert. Und trotzdem finde ich es wichtig, erstmal quasi das Schwierige anzugehen. Aber vielleicht noch ein letzter Blick ins nächste Jahr. Es gibt noch was, was auch noch sehr unsicher ist, aber wo du sehr intensiv dran gearbeitet hast die letzten 2 Monate. Mit ganz vielen Mails und Austauschmaßnahmen. Magst du dazu was sagen, was sich da vielleicht noch anbahnt? Oder magst du es lieber verschweigen und ich tue es in die Shownotes, wenn wir mehr wissen?
Sehr gerne. Nein, ich kann dazu was sagen, aber auch hier, wir können es noch nicht hundertprozentig versprechen. Also wir haben ja anklingen lassen, dass das Interesse an Textura, also in der Spezialedition, nach wie vor da ist, dass wir also immer wieder Anfragen bekommen. Und wir sind also dabei, einen möglichen Nachdruck zu organisieren tatsächlich. Das können wir nicht alleine machen. Das funktioniert nur durch Unterstützung von verschiedenen Partnerinnen und Partnern. Und wir sind sehr, sehr dankbar darüber, auch für das Engagement, was da kommt. Und zum jetzigen Zeitpunkt sieht es sehr gut aus, dass wir das realisieren können. Es sind noch so 2-3 Punkte einfach offen, sodass wir also noch keine Garantie haben. Aber möglicherweise wird es im nächsten Jahr auch einen Nachdruck von Textura geben. Und das wäre natürlich ganz großartig, wenn wir sozusagen anlässlich unseres 10-jährigen Zusammenarbeitens dann nochmal einen Nachdruck unseres bisher erfolgreichsten Spiels realisieren könnten. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, auch für 2026.
Und dann richtig in der Schachtel nochmal als Brettspiel und nochmal inhaltlich gegengelesen und nochmal kontrolliert mit einer Fachexpertise. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber ich würde auch sagen, es ist auf einem guten Weg. Es hängt noch an ein paar Punkten, aber das wäre natürlich toll, gerade wegen auch der Nachfrage, die es da immer noch gibt. Und ich glaube auch weiterhin den Bedarf, mehr zu lernen über polnische Geschichte in deutschen Schulen. Also das ist immer noch auch ein Herzensthema meinerseits. Ich habe das jetzt aus der Distanz verfolgt, die große auch politische Diskussion, die es gegeben hat über das Polenhaus und das Gedenkmal. Man hat jetzt einen Stein hier in Berlin erstmal provisorischerweise hingestellt, weil ich würde nicht sagen, es ist ein blinder Fleck, aber es ist tatsächlich wenig präsent in den Lehrplänen und damit dann auch in den Schulbüchern und damit dann auch sehr wahrscheinlich im Geschichtsunterricht, was die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg in Polen bedeutet hat. Polen ist ein großer, wichtiger Nachbar und auch darüber hinaus, über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Französische, englische Geschichte kommt an vielen Punkten immer wieder vor. Polnische Geschichte ist de facto kaum präsent. Insofern würde ich mich freuen, wenn der Nachdruck möglich ist und wenn wir damit ein ganz kleines Puzzleteil beitragen können dazu, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler ein bisschen mehr über polnische Geschichte erfahren, als sie das bisher tun.
Ja, das wäre großartig. Die Daumen sind gedrückt, die Partner sind, wie gesagt, sehr engagiert. Wir schauen einfach mal, ob sich's so abbilden lässt, wie es notwendig ist.
Lieber Ron, mit Blick auf unser Gespräch, gibt's noch Dinge, wo du sagst, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, da würdest du gerne nochmal draufschauen, noch was zu sagen, was fragen, was kommentieren?
Also ich glaube, wir könnten uns noch sehr, sehr lange dazu austauschen und an dieser Stelle von meiner Sicht, ich bin total dankbar für den Austausch, den wir die letzten 10 Jahre hatten, auch über die verschiedenen Zeitzonen und Ländergrenzen weg, weil du ja einfach mal seit 5,5 Jahren nicht mehr in Deutschland bist, finde ich es wirklich großartig, dass wir es auch trotzdem geschafft haben, zusammenzuarbeiten, dass wir uns, wenn auch seltener, austauschen. Und ich weiß es total zu schätzen. Und ich glaube, es werden sich viele Personen freuen, wenn ihr auch wieder in Deutschland seid, weil dann einfach die Wege wieder kürzer werden.
Der Dank geht an dich für deine Nachsicht und Geduld. Das sind die Details, die wir jetzt nicht hier erklären. Mir ist das gerade, als du 5,5 Jahre sagtest, tatsächlich von den 10 Jahren, die wir uns jetzt kennen, seit unserem ersten Treffen 2016, im Sommer sind es dann 10 Jahre, bin ich mehr Zeit im Ausland gewesen als in Deutschland. Aber das hat sich ja jetzt erledigt, nach 6 Jahren geht es wieder zurück. Und insofern freue ich mich sehr auf die dann hoffentlich wieder intensivere Zusammenarbeit mit dir, weil, das hast du gesagt und ich greife das hier nochmal auf, wir uns mit den Perspektiven, was die Erarbeitung von Lernspielen angeht, halt richtig gut ergänzen. Nicht immer einig sind, aber das wäre ja auch komisch, wenn das so wäre. Aber tatsächlich, glaube ich, eine ganz gute Kombi im Team abbilden mit deiner Expertise, was die Spiele angeht und mein schulischer Blick. Ich freue mich da sehr drauf. Ich würde mich gerne nochmal bei dem Kroaten in Erfurt treffen.
In Eisenach.
Da erinnere ich mich auch dran, dass wir da in der Ecke gesessen haben im Restaurant den ganzen Tag und die uns einfach haben sitzen lassen. Das sind auch kuriose Geschichten, die uns dann unser Treffen verbinden zwischen Leipzig und Koblenz. Genau. Vielen Dank für deine Zeit heute am Feiertag. Vielen Dank für die lange Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass das Gespräch so in dieser Autorenperspektive das eine oder Interessante für die Hörerinnen und Hörer bereit hatte. Ein besonderes Format, was wir hier gewählt haben. Alle Dinge, die wir erwähnt haben, findet ihr nochmal verlinkt in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf.
Lieber Daniel, wir machen den Deckel drauf. Vielen Dank.
Ja, Deckel drauf. Vielen Dank und bis bald. Ciao.